Erinnern Sie sich eigentlich noch an diesen Mann, den man jetzt gleich hier hinter mir sieht? Und zwar ist das Thomas Schmidt, der Ex-ÖBAG-Chef, und der hat jetzt den Kronzeugenstatus bekommen.
Willkommen bei Beide Seiten Live, meine Damen und Herren. 2 Jahre hat es gedauert, bis Thomas Schmidt dieser Status auch zugestanden wurde. Wir sprechen darüber, was das für Sebastian Kurz bedeutet und natürlich über den Stand der Koalitionsverhandlungen.
Und darüber, ob Rudi Fussi Andreas Babler wirklich gefährlich werden kann. Uns wird jedenfalls nicht langweilig, was die Innenpolitik-Berichterstattung
betrifft. Uns nicht und natürlich auch unseren Gästen nicht. Philipp Kucher von der SPÖ kommt, Michel Raimond von den Grünen und Ursula Stenzel, Ex-FPÖ-Politikerin, sind gleich bei uns im Studio.
Starten möchten wir jetzt aber mit einem Beide Seiten Live zu den aktuellsten Themen des Tages.
Und darüber sprechen wir natürlich wieder mit unseren Puls24-Kollegen. Alina Nahler ist da. Hallo Alina.
Guten Abend.
Und René Ach. Hallo René.
Hallo.
Und wir beginnen eben genau mit diesem Kronzeugenstatus, den jetzt der Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt hier erlangt hat und bekommen hat. Denn da gibt es ja wohl auch einige, die sagen, naja, wie gefährlich kann denn das Ganze jetzt vor allem Sebastian Kurz und den anderen Beschuldigten werden, dass Thomas Schmidt diesen Kronzeugenstatus bekommen hat?
Noch kurz zur Vorgeschichte. Gegen Schmidt wurde seit 2019 ermittelt, also ganz kurz nach Ibiza, wegen eines mutmaßlichen türkisblauen Postendeals um die Casinos Austria und um mutmaßlich geschönte Meinungsumfragen zugunsten eben von Sebastian Kurz.
Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie gefährlich kann dieser Kronzeugenstatus tatsächlich auch für die anderen Beschuldigten und Sebastian Kurz werden? Und da sagt die eine Seite, Alina, durchaus, das kann gefährlich werden.
Ja, das kann gefährlich werden, sagt die Seite, die ich mir heute angesehen habe. Warum ist die Frage? Also Thomas Schmidt hat jetzt diesen Kronzeugenstatus nach über 2,5 Jahren bekommen. Er hat ja vor über 2,5 Jahren schon eine sehr umfassende Aussage abgelegt. Und jetzt hat die Oberstaatsanwaltschaft und das Justizministerium beschlossen, dass diese Aussagen, die er da getroffen hat, als glaubwürdig zu werten sind. Und das hat die WKStA heute mitgeteilt. Und das ist der springende Punkt, seine Glaubwürdigkeit. Denn was muss man erfüllen, um Kronzeuge zu werden? Man muss einerseits ein Geständnis ablegen. Das hat er in diesem Kasach-Verfahren gemacht. Und man muss aber auch zusätzlich dazu beitragen, dass dieser Fall auch weiter aufgeklärt werden kann. Und das kann man nur, wenn man gewisse Dinge preisgibt. Und da hat eben die Staatsanwaltschaft befunden, dass das bei Thomas Schmidt der Fall war. Und da hat auch René Rupprecht, der Oberstaatsanwalt der WKStA, heute zu unserem Kollegen von Puls 24 Folgendes gesagt.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Angaben von Magister Schmidt natürlich überprüft und für glaubwürdig erachtet. Und nachdem die Voraussetzungen für den Kronzeugenstatus vorlagen, wurde ihm dieser zuerkannt.
Und genau bei dieser Glaubwürdigkeit setzt auch schon die andere Seite an. Die zweifelt nämlich mal per se an dieser gesamten Aussage, die da getätigt wurde. Eine sehr lange, sehr ausführliche Aussage. Und da befürchten manche, das könnte er alles nur gesagt haben, um diesen Kronzeugenstatus zu bekommen. Man zweifelt auch an oder überhaupt in dieser Aussage per se, weil sie sehr geheim stattgefunden hat. Damals, 2022, nicht mal sein damaliger Anwalt hat nämlich darüber Bescheid gewusst. Und all das nimmt jetzt quasi die Seite von, man muss sagen, federführend von Sebastian Kurz und die ÖVP natürlich auch ein bisschen mit ein. Quasi man arbeitet nämlich an dieser Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt sehr, sehr lange schon, auch rund um den Kurzprozess. Das war ja ein Seitenstrang wegen mutmaßlicher Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Da wurde er erstinstanzlich verurteilt. Die Berufung dazu läuft noch. Aber man hat es im gesamten Prozess immer wieder betont. Man halte Thomas Schmidt nicht für glaubwürdig. Und das hat er auch nach seiner Verurteilung im Interview mit Corinna Milborn Ende Februar noch einmal so erklärt.
Jetzt kann sich jeder ein Bild davon machen, ob er den Thomas Schmidt glaubwürdig empfindet oder nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, es geht nicht nur um mich. Mein damaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli ist auch verurteilt worden. Das ist ein vierfacher Familienvater, der einer der gläubigsten Menschen ist, die ich kenne. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich kenne viele Leute, die den Bernhard Bonelli und den Thomas Schmidt beide kennen. Und die sagen alle, es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Bernhard Bonelli verurteilt wird und der Thomas Schmidt der glaubwürdige Zeuge ist.
sagt also Sebastian Kurz, da war eine ganze Strategie in diesem Prozess dahinter, die für viele zum Teil aufgegangen ist, aber vielleicht nicht so ganz wie erhofft. Man hat auch immer wieder diesen Lebenslauf angeführt, wo er angegeben hätte, er hätte an einer Geiselbefreiung im Jemen teilgenommen, quasi da mitgearbeitet. Da hat er quasi ein bisschen zurückgerudert und das war für viele ein bisschen fragwürdig. Und da hofft natürlich die Seite von Kurz und Co., dass man das auch schon fortwirkend für mögliche weitere Prozesse quasi auch schon vorgearbeitet hat.
Die andere Seite wiederum sagt da aber auch, es war ja nicht irgendjemand, das war Sebastian Kurz, der war damals Bundeskanzler, weil ja immer wieder auch der Vorwurf kam, dass die WKStR irgendwie befangen wäre und Sebastian Kurz ja auch immer wieder gesagt hat, wäre es wer anderer, würde anders gehandelt werden. Und das Profil, Stefan Melicher vom Profil hat er heute auch geschrieben, in diese Kasach-Causa verwickelt ist das Who is Who der Republik. Das kann ich ganz kurz anführen. Das ist unter anderem René Benko, der Signer-Plätier, die Dichans, also die Kronen-Herausgeber, Wolfgang Fellner von Österreich und Ö24, August Wöginger, der ÖVP-Clubobmann und auch Siegfried Wolf, also ehemaliger Magna-CEO. Und diese Seite argumentiert und sagt, die WKStA muss hier auch ganz eindeutig ein Zeichen setzen und symbolisieren, dass die Reichen und Mächtigen in diesem Land nicht walten können, wie sie möchten. Und da stehen Vorwürfe im Raum, Untreue, Amtsmissbrauch, Bestechung, mutmaßlich, und dem muss einfach nachgegangen werden.
Man muss aber dazu sagen, alle Beschuldigten quasi von Kurz abwärts haben alle diese Vorwürfe und immer wieder bestritten. Und man darf den schönen österreichischen Lieblingssatz schon auch noch mit dazu sagen, es gilt natürlich für sie die Unschuldsvermutung. Aber jetzt mal schauen, wie sich quasi das alles auf diese weiteren Ermittlungen dann schlussendlich auswirkt.
Natürlich auch festzuhalten, dass es noch keinen Prozesstermin oder überhaupt genau, keine Anklage gibt. Ja. Also abwarten, aber ein Schritt ist mal heute gemacht. Was haben wir jetzt als nächstes als Thema? Sie merken es vielleicht, morgen klingelt die Kasse. Der Black Friday läutet schon seit ein paar Jahren auch bei uns das Weihnachtsgeschäft ein.
Aber da gibt es anders als beim wochenlangen Advent-Shopping aggressive Kampfpreise, die uns Schnäppchen versprechen.
Ja genau, die Downside davon, die Schnäppchenjagd überfordert so viele Menschen, dass sie in die Schuldenfalle hineinrutschen. René, lässt sich das belegen? Ist diese Gefahr wirklich gegeben?
Für viele ja, vor allem war da auch der Hinweis, jetzt noch einmal darauf zu achten, ob man all das wirklich braucht, dass man da jetzt möglicherweise heute oder in dieser gesamten Woche und dann vor allem auch morgen kauft. Denn es gibt schon auch einige Tricks, wo der Handel quasi laut diesen Vorwürfen noch einmal an den Preisen sozusagen ein bisschen schraubt. Die Arbeiterkammer kritisiert da zum Beispiel, dass es oft gar keine Angebote wären. Man könnte den Ausgangspreis sozusagen oft gar nicht nachverfolgen. Die Händler sind ja prinzipiell verpflichtet, den billigsten Preis der letzten 30 Tage offenzulegen. Das machen sie vielfach nicht und deswegen der Vorwurf, man macht den Preis schon vorab höher und kann dann sagen 50% Rabatt und dann sind schlussendlich eigentlich gar keine Rabatte mehr, sondern man zahlt eigentlich den Normalpreis. Und man warnt auch davor, dass man nicht auf irgendwelche Countdown-Rabatte einsteigen soll und sich da zu irgendwelchen Käufen stressen oder vielleicht auch ein bisschen in Zugzwang gezogen fühlt.
Die andere Seite sagt aber, naja, Black Friday ist sowohl gut für die Konsumenten und Konsumentinnen, weil sie eben ihre Schnäppchen machen können, als auch für den Handel, der dadurch wieder angekurbelt wird.
Richtig, das sagt die andere Seite. Es gibt zu den Konsumenten und Konsumentinnen auch Vergleichsportale, also online. Das mag schon stimmen, was die andere Seite sagt, aber man kann sich ja auch ansehen in diesen Vergleichsportalen, wie groß der Rabatt wirklich ist.
Und vielleicht zum Beispiel.
Genau, vielleicht ist da angelistet -40%, in Wahrheit sind es nur -20%. Trotzdem kann man sich da was sparen. Also vor allem, wenn man sehr bewusst einkauft, sich vielleicht ein großes Elektrogerät, einen Fernseher kaufen möchte, kann man da schon ein paar hundert Euro sparen. Es ist auch wichtig für den Handel, ja, das sagt auch Rainer Will vom Handelsverband vor einigen Tagen, das können wir uns vielleicht kurz anhören.
Man nutzt natürlich sehr preissensibel jeden Rabatt, jede Aktion aus. Das ist gut für die Menschen, nicht immer gut für die Händlerschaft. Und insgesamt erwarten wir uns aber 400 Millionen an Umsätzen über den Black Friday, etwas weniger als im Vorjahr.
Also wichtig für den Handel, 400 Millionen werden da erwartet, dass eingenommen werden können. Und das ist deshalb wichtig, weil wir uns im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession befinden. Die Handelszahlen sind schlecht. Es gibt im Einzelhandel Insolvenzen. Es gibt Geschäftsschließungen, zumindest in den letzten Jahren. Wenn man sich die Zahlen ansieht, da gab es 2022 und 2023 ein Umsatzminus. Und auch das erste Halbjahr 2024 war nicht sehr rosig. Und an diesem Wochenende, das quasi der Beginn ist, auch des Weihnachtsshoppings, entscheidet sich, ob der Handel, der Einzelhandel, das noch rausreißen kann im Jahr 2024 und ein Plus stehen hat in den Büchern. Und das macht schon was aus, weil es sind natürlich auch Arbeitsplätze, die daran hängen und man hofft mit diesen Black Friday-Angeboten, die Leute auch tatsächlich wieder in die Geschäfte zu locken, dass sie dann vielleicht etwas kaufen im Geschäft, vielleicht also noch auf einen Kaffee gehen, vielleicht noch etwas Mittagessen gehen und da erhofft man sich eben von Seiten des Handelsverbands, dass da die Wirtschaft ein bisschen angekurbelt wird.
Aber es gibt auch noch einmal die Warnung zum einen, dass man nicht auf Fake-Shops hineinfällt. Da sollte man unbedingt auf gewisse Punkte wie Impressum, Adresse und so weiter achten, dass man auch nicht auf gewisse nur mit Vorkasse zahlen kann und vor allem auch bei den Ratenzahlungen hat es da Warnungen gegeben, dass man da sowohl online als auch in den Shops nicht in eine Falle hineintappt. Das sagt zum Beispiel die Schuldnerberaterin Gudrun Steinmann heute bei uns im Puls 24 Interview Folgendes zu den Ratenzahlungen.
Man will natürlich viel verkaufen und die wenigsten Leute haben 1.500 Euro in bar oder am Konto und sagen, ich kaufe den Fernseher. Aber die Ratenzahlung im Monat 49,90 auf die nächsten 3-4 Jahre, das ist leistbar. Dann kaufe ich mir den Fernseher auf Ratenzahlung, dann kaufe ich aber auch die Weihnachtsgeschenke auf Ratenzahlung und ähnliches mehr. Und irgendwann verliere ich den finanziellen Überblick.
Ja, und nicht nur den Überblick verliert man, sondern es könnte auch passieren, je längerfristiger diese Ratenzahlung angelegt ist, dass auch wenn man es nicht will, man den Job zum Beispiel verliert und man plötzlich dasteht und man de facto sich das alles nicht mehr leisten kann. Und da gilt jetzt quasi noch einmal der Hinweis, übernehmen Sie sich nicht auch bei diesen Black Friday-Angeboten, auch wenn Sie quasi jetzt mal sehr verführerisch sind, dass man da nicht in irgendwas hineintappt.
Und die andere Seite sagt, wenn man schon lange etwas kaufen möchte, auf das man vielleicht hingespart hat oder wo man sich freut, dann ist das der Tag, um zu zahlen.
Also ich kann nur sagen, in Amerika ist es ja viel größer noch dieser Black Friday. Ich bin zwar Gott sei Dank nicht dann verschuldet gewesen nach den Einkäufen dort vor Ort, aber es verführt halt schon, dass man vielleicht das ein oder andere einkauft, was man vielleicht gar nicht so dringend braucht. Ja, genau, aber gut.
Alles durch den Flughafen gebracht, wunderbar, keine weiteren Fragen.
Ja, das war natürlich weit unter der Grenze, die man braucht, um zu versteuern oder zu zahlen. Kommen wir weiter zum Rauchverbot. Denn da polarisiert das Thema, soll es ein Rauchverbot auch im Freien geben, vor allem dort, wo sich auch Kinder aufhalten, ja oder nein. Über diesen Vorschlag der EU-Kommission hat das EU-Parlament abgestimmt.
Ja, dort gab es heute aber keine Einigung. Jetzt sind die 27 Mitgliedsländer am Wort, entscheiden in einer Woche. Wir fragen aber heute, was spricht dafür und was spricht dagegen?
Ja, und da die erste Frage gleich an dich, René. Was spricht denn jetzt dagegen und warum kann dort das Rauchen auch vielleicht ruhig erlaubt sein im Freien?
Im Prinzip gilt, wenn man sich jetzt mal rein den gesundheitlichen Aspekt, mit dem wir jetzt mal anfangen wollen, die Annahme bei vielen, man ist im Freien, man belastet quasi das Gegenüber nicht so stark mit dem Passivrauchen, wie es zum Beispiel auch in Innenräumen der Fall wäre, aber...
Da kann ich gleich reingrätschen. Es gibt mittlerweile Studien, die sehr klar belegen, dass auch Passivrauchen gesundheitsschädlich ist. Und man kann auch argumentieren, dass vielleicht eine Zigarette weniger geraucht wird, wenn das auch tatsächlich im Freien verboten ist. Ich habe mir das heute angesehen. Mich haben die Zahlen schockiert. In Österreich sterben im Schnitt 35 Menschen am Tag an den Folgen des Rauchens. Das sind 13.000 Tote pro Jahr und Raucher und Raucherinnen verlieren im Schnitt 5 bis 9 Lebensjahre durch die gesundheitlichen Folgen. Da kann man schon argumentieren, jede nicht gerauchte Zigarette ist etwas Gutes, egal ob im Freien oder in Innenräumen. Und es ist nicht nur eine persönliche Entscheidung. Wir leben in einem Sozialstaat und da haben alle die Belastung des Gesundheitssystems mitzutragen.
Und da gibt es natürlich dann schlussendlich, wenn man das quasi im Freien auch machen würde, auf der einen Seite auch wirtschaftliche Folgen, die man eben auch angesprochen hat, die FPÖ zum Beispiel, die warnt bei der Gastronomie, Schanigärten angesprochen, vor einem Gastrosterben auf EU-Verordnung, wie man es dort genannt hat. Und man spricht auch von einem möglichen Umsatzrückgang von 20 bis 40% schlussendlich.
Das hat man aber auch 2019 geglaubt. Damals hat man ja noch in Innenräumen rauchen
dürfen. Unvorstellbar, oder heutzutage?
Kommt einem weit weg vor, aber so lange her ist es nicht.
Man sieht heute noch manchmal die Trennwände, die es jetzt gar nicht mehr braucht,
ja, die damals gebaut worden sind und dann kurze Zeit später völlig umsonst. Ja.
Und da haben die Wirte damals auch gesagt, jetzt ist, kommt das große Wirtshaussterben und die Menschen kommen nicht mehr zu uns, wenn sie nicht mehr rauchen dürfen. Wir brauchen nur einen Blick nach draußen werfen, die Lokale sind zum Glück immer noch gut gefüllt. Also vielleicht ist das auch eine Gewöhnungssache, kann man von dieser Seite argumentieren.
Prinzipiell war das von der EU-Kommission dann nur als Empfehlung gemeint. Man hat jetzt ja heute dagegen gestimmt, wie du schon gesagt hast. Aber man hat in Österreich schon von vornherein gesagt, das will man bei uns nicht machen, wie zum Beispiel auch der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch. Der hat das schon vor langem abgewunken. Und heute hat sich auch noch der Bundeskanzler Karl Nehammer wie folgt auf X zu Wort gemeldet.
Ich halte solche Vorschläge für den völlig falschen Weg. Die EU soll aufhören, die Lebensbereiche von Menschen bis ins kleinste Detail regeln zu wollen, sondern sich mit den großen Fragen wie Migration und Wirtschaftsstandort beschäftigen. Der Schutz für Nichtraucher in Österreich ist ausreichend. Mit der ÖVP wird es kein Rauchverbot im Freien geben.
Sagt also hier Karl Nehammer mit diesem Tweet. Ein prinzipiell ist ein Argument für diese Überregulierung, das dagegen spricht, dass man sagt, wo fängt man an, wo hören wir denn dann auf, Ungesundes zu verbieten? Ist das dritte Bier dann vielleicht auch schon das, was gesundheitsschädlich ist oder vielleicht zu Lärm? Ja, natürlich, es gibt keine gesundheitsfördernde Menge von Alkohol. Aber im Prinzip auch das Fleisch, auch ungesund, zu viel Zucker. Also man macht da quasi, man öffnet Tür und Tor für mögliche Überregulierungen und man sagt auch, es gibt einen möglichen Vertrauensverlust. Je mehr man von oben quasi herabreguliert oder auch von der Politik angeschafft bekommt, desto mehr verliert man das Vertrauen in den Staat und das würde eher dann dazu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger wütend wären und nicht, dass sie gesünder werden würden.
Die andere Seite sagt aber, das ist der klare Sprech von rechter Seite, also dass die Rechten, und ich habe mich heute auch ein bisschen durchs Netz geklickt, da haben sich einige bekannte FPÖ-Politiker und Politikerinnen, so wie zum Beispiel Strache oder Ursula Stenzel oder auch Harald Bilimski, im Netz darüber empört und das wird gerne hergenommen, um Stimmung zu machen. Ein weiteres Argument möchte ich aber noch anführen von dieser Seite und das ist, dass es ja sehr viele Beispiele gibt weltweit, wo ein viel strengeres Rauchergesetz besteht. Zum Beispiel in Singapur, da ist Rauchen fast nirgendwo erlaubt und ganz spannend auch Neuseeland. Die wollen nämlich das Rauchen eigentlich illegal machen. Also seit 2023 gilt dort ein Gesetz, dass alle, die jünger als 14 Jahre alt sind, niemals legal eine Zigarette rauchen dürfen. Und auch in Großbritannien ganz aktuell wird das diskutiert und da ist dieses Gesetz, das nach neuseeländischem Vorbild funktionieren soll, erst vor 2 Tagen quasi die erste Hürde gegangen und darüber wurde im britischen Unterhaus abgestimmt. Also es gibt andere Länder, da geht man diesen Weg und der Widerstand ist nicht so groß.
Oder wo man vielleicht nur punktuell rauchen darf oder eben nicht rauchen darf.
Oder man kann auch immer im Prinzip sagen, zivilcouragemäßig, ich möchte nicht, wenn Sie jetzt hier am Spielplatz rauchen oder hier neben mir an der Bushaltestelle, sagt eben die eine Seite. Ob Sie es dann alle so akzeptieren, steht auf einem anderen.
Es ist jedenfalls ein sehr polarisierendes Thema nach wie vor.
Vielen Dank, René, und vielen Dank, Alina, dass die ganzen Argumente, die wir jetzt herumgeschwirrt haben, ein bisschen einsortiert haben.
Gerne.
Also an diesem heutigen Tag beide Seiten beleuchtet. Und jetzt werden wir auch beide Seiten beleuchten, nämlich vielleicht sogar drei bei den Koalitionsverhandlungen. Die sind schwierig, vielleicht sogar noch schwieriger als eh schon befürchtet.
Und gleich bei uns ist der SPÖ-Verhandler Philipp Kucher, zuvor allerdings ein paar Stimmen von heute, die zeigen, eine Einigung zwischen den Parteien wird kein Spaziergang.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich weiß, dass die Verhandlungsrunden von frühmorgens bis spätabends tagen, dass sehr intensiv gearbeitet wird, dass wir eine gemeinsame Problemanalyse, auch was die budgetäre Situation betrifft, vorgenommen haben.
Es gibt andere Bereiche wie die Konsolidierung, wo noch extremer Gesprächsbedarf ist. Denn es ist wichtig, dass wir ausgabenseitig in dieser Republik auch einsparen. Wir haben ein massives Ausgabenproblem. Und hier wird es noch intensive Verhandlungen geben müssen.
Ja, und jetzt ist einer der SPÖ-Verhandler hier bei uns von der SPÖ, eben Philipp Kucher. Herzlich willkommen, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Die Verhandlungen haben begonnen vor circa 10 Tagen. In gut 2 Wochen soll es dann einen Zwischenbericht geben. Es sollte also rund 4 Wochen hindurch ruhig und konzentriert gearbeitet werden. Wie passt denn da jetzt die gestrige Krisensitzung der 3 Obleute von ÖVP, SPÖ und NEOS rein?
Ich weiß nicht, ob das eine Krisensitzung war. Es ist, glaube ich, wichtig, dass sich die 3 Parteichefs wieder getroffen haben, dass man versucht, da auch auf dieser Ebene mal zu diskutieren, was geht weiter auf Cluster-Ebene. Wir haben ja mehrere Schwerpunktbereiche, die verhandelt werden. Und ich finde, es ist wichtig, dass man dann auch ganz ohne Emotionen gewisse Sachen auch ausdiskutiert.
Aber die Sitzung war ja schon ungeplant, wurde vorverlegt. Also was sonst aus einer Krisensitzung ist das dann?
Ich war da persönlich gar nicht dabei und ich kriege das jetzt eher von der Verhandlungsebene mit. Das ist aber völlig logisch. Da gibt es Bereiche, wo es schneller Fortschritte geht. Da gibt es andere Bereiche, wo es halt eher ans Eingemachte geht. Ich finde das wirklich ganz normal in diesen Verhandlungen. Und das ist zum Teil meine Ebene sozusagen auch auf Clusterleitungsebene oder auch in Gesprächen mit den anderen Clubs und natürlich betrifft das auch die Parteichefs. Da gibt es jeden Tag einfach gewisse Dinge, die man klären kann. Einmal ganz unkompliziert, telefonisch. Das ist ein riesengroßer Prozess, den wir aufgesetzt haben. Sie haben dazu, glaube ich, berichtet, dass da hunderte Menschen auch mitarbeiten. Und das ist ja, glaube ich, auch sinnvoll, dass man versucht, wirklich große Würfe miteinander außer Streit zu stellen. Und natürlich gibt es da mal ein Knistern, ein Knattern zwischendurch und das muss man einfach ausreden und auch lösen.
Das besprechen wir dann eh genau. Es gab aber auch ein öffentliches Geknatter. Ja. Die NEOS, die haben gleich 2-mal öffentlich Wirbel gemacht über die Verhandlungen. Einmal, weil beim Thema Medien und ORF gleich 2 ORF-Stiftungsräte dabei sind, von der SPÖ etwa natürlich auch. Sie kennen den Heinz Lederer. Und das zweite Mal Wirbel, weil die Erhöhung der Beamtengehälter vereinbart wurde ohne NEOS. Dazu sagt NEOS-Verhandler Sepp Schellhorn Folgendes.
Wir sind nicht nur überrascht, sondern auch irgendwie enttäuscht, dass es so stattgefunden hat und vielleicht auch ein wenig erbost. Wir waren nicht eingebunden und wir waren auch nicht informiert über die Einigung. Wir fühlen uns ein bisschen übergangen. Ja, wir werden einmal ganz dringend ein klärendes Gespräch brauchen.
Das ist ja kein gutes Klima, Herr Kucher.
Tut mir etwas schwer, weil wir auch nicht Teil der aktuellen Bundesregierung sind. Es gibt bisher noch ÖVP und Grüne, die Regierungsverantwortung innehaben.
Haben jetzt die Mehrheit nicht mehr?
Auch die Verantwortung haben für das Budgetdesaster, mit dem wir jetzt leider auch in Zukunft arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite hat es die Gewerkschaft gegeben und dort sozialpartnerschaftliche Gespräche gegeben zwischen dem Dienstgeber, in dem Fall Finanzministerium und Bundesregierung, und der Gewerkschaft öffentlicher Dienst. Das ist sozusagen deren Entscheidung gewesen in den Verhandlungen, die wir in dieser Form einfach auch nur zur Kenntnis nehmen müssen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Praxis in Österreich, dass wir dann jetzt von außen politisch kommentieren. Sepp Schellhorn ist natürlich jetzt in der Form als gewählter Mandatar der NEOS am Rande beteiligt, aber er ist genauso wenig Teil der Bundesregierung, wie ich es bin.
Aber was wird denn dann jetzt in 2 Wochen bei der Nationalratsabstimmung über diese Beamtengehälter sein? Stimmen dann eben die SPÖ zu und die NEOS eben nicht? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Wir würden diesen Kompromiss mittragen. Das war, glaube ich, ein Weg, der sozusagen in einen langen Ringen auch zustande gekommen ist, wo es, glaube ich, auch wichtig ist, dass die Menschen, die im öffentlichen Dienst für uns da sind, da trifft es ja nicht nur Spitzenverdiener, die man oft dann vielleicht im Hinterkopf hat, da geht es ja um tausende Polizistinnen und Polizisten in Österreich für uns da sind, die Gesundheitsberufe, auch Teile der Verwaltung, da reden wir ja nicht von Menschen, die über Rekordsummen im Monat verfügen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass die auch in schwierigen Zeiten aufgrund der hohen Inflation der letzten Jahre, dass die jetzt nicht sozusagen die einzig Leidtragenden dieser akuten Situation in Österreich sind.
Also SPÖ wird zustimmen zur Beamteneinigung und die NEOS vielleicht nicht, aber gut.
Die grundlegende Ausgangslage und da hat Sepp Schellhorn natürlich mit einer Kritik recht, dass es natürlich eine sehr, sehr schwierige Gemengelage ist, mit der wir alle auch arbeiten müssen. Sie haben es öfter berichtet, die Budgetsituation der Republik ist wirklich dramatisch. Das ist schon ein Scherbenhaufen, den uns die Vorgängerregierung leider hinterlassen hat. Man hat die Inflation nicht ordentlich bekämpft und real gibt Österreich jedes Jahr 20 Milliarden mehr aus, als es einnimmt. Und das ist natürlich eine Aufgabe für die kommende Regierung. Unser Zugang als Sozialdemokratie, das wird Sie nicht verwundern, ist schon jetzt dafür Sorge zu tragen, dass nicht die breite Masse all der Menschen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen und die Menschen, die jahrelang mit ihrer Arbeit unser Land aufgebaut haben, jetzt unter den Kürzungen leisten, sondern dass es einen Beitrag derjenigen gibt, die in den letzten Jahren auch in diesen Krisenzeiten sehr gut profitiert haben, dass wir dieser soziale Ausgleich sein, für den wir kämpfen.
Sie verhandeln hier nicht am Tisch. Tisch. Herr Kucher, wir sprechen dann gleich darüber, wie Sie versuchen, die anderen Verhandlungspartner zu überzeugen. Bleiben aber noch vorher bei Ihrer Partei, wo es bei der Steiermark-Wahl das nächste historische Tief gegeben hat für die Sozialdemokraten. Und es gibt immer mehr Stimmen, inklusive Parteichef Anton Lang, die sich eine Koalition mit der SPÖ vorstellen können. Mit der FPÖ, pardon. Mhm. Also ein bisheriger Tabubruch, das gibt es in keinem Bundesland derzeit. Ebenso das Burgenland, 19. Jänner, da könnte es auch mit Blau und Rot was werden. Die Bundes-SPÖ kann da natürlich nicht den Landesparteien verbieten, das zu machen. Aber würden Sie es, wenn Sie es könnten? Ist Ihnen das Recht, dass das dort vielleicht der Fall sein könnte?
Ich kann das Wahlergebnis in der Steiermark nur zur Kenntnis nehmen. Das hat mich natürlich nicht gefreut. Da braucht man nicht herumeiern. Wir haben ganz klare Beschlüsse in der Sozialdemokratie. Wir haben einen Wertekompass, also Spielregeln, die wir uns gegeben haben.
Und das ist Bundes-SPÖ.
Unsere Aufgabe sozusagen auf den jeweiligen Ebenen, uns ganz genau anzusehen, welche Kriterien eingehalten werden und welche nicht. Ich möchte es auf Bundesebene ganz konkret machen. Wenn jemand wie der Kickl sagt, dass er politische Mitbewerber, also Leute, die anderer Meinung sind als er, mit Fahndungslisten verfolgen möchte, wenn er irgendwas daherredet von Mumien und Inzest, dann ist das eine Art und Weise und ein Menschenbild, mit dem er einfach nicht kann.
Na, Kunasek also nimmt sich
in dieser Frage selbst aus dem Spiel. Den Kunasek persönlich kann ich nicht beurteilen. Der hat zumindest, glaube ich, nicht gesagt, dass er den Toni Lang verfolgen möchte, nur weil er anderer Meinung ist mit Fahndungslisten, dass es da durchaus unappetitliche Vorgänge gegeben hat in der FPÖ Graz, die man noch untersuchen muss. Das ist sozusagen eine Sache, die ich nur aus der Ferne beurteilen kann. Aber das wird eine Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen in der Steiermark sein.
Der SPÖ-Chef Andreas Babler, der wird jedenfalls auch parteiintern immer wieder kritisiert. Und Rudi Fussi, der sammelt ja gerade Stimmen gegen Andreas Babler und beschuldigt auch die SPÖ, die Krankenakte von ihm weitergeleitet zu haben. Gestern war Rudi Fussi dann auch zu Gast bei uns im Puls24-Studio bei Beide Seiten live. Und vielleicht haben wir uns da auch noch einen kurzen Ausschnitt an, was er gesagt hat am gestrigen Tag.
Weder besitzt die SPÖ gesundheitsbezogene Daten ihrer Mitglieder, noch würden wir private Informationen über unsere Mitglieder annehmen. Uns das zu unterstellen, entbehrt jeder Grundlage. Wir prüfen dementsprechend rechtliche Schritte.
Ist wenigstens einmal irgendwie.
Können Sie also belegen, dass die SPÖ ihre Krankenakte gelegt hat?
Ich warte, welche rechtlichen Schritte die Partei ergreift. Das sind einfach Methoden, die ich gar nicht weiter kommentieren möchte. Es ist bezeichnend, dass man so agiert, nur weil ein Mitglied das statutarische Recht in Anspruch nimmt, zu kandidieren.
Und das, was wir vorher eben gesehen haben, war quasi die Reaktion der SPÖ, die eben gesagt hat, wir haben keine krankenbezogenen Daten von Rudi Fussi. Aber sollte die SPÖ Fussi jetzt nicht inhaltlich begegnen und ohne Dirty Campaigning?
Ja, und ich sage es offen auch in der Runde, ich kenne den Rudi Fussi, ich mag den Rudi Fussi, aber es warten derartig riesengroße Herausforderungen auf uns auch als Sozialdemokratie. Ich habe da persönlich keine Sekunde Zeit und Luft dafür, dass ich mich an irgendeiner internen Selbstbeschäftigungstherapie der SPÖ beteilige. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, zu Genüge getan.
Also das lassen Sie einfach Rudi Fussi über, aber es ist einer der Verhandler, und wir haben ihn schon gesehen, Sepp Schellhorn, der zu Rudi Fussi auch was gepostet hat, nachdem er gestern die Pressekonferenz gegeben hat und dann wieder gelöscht. Vielleicht können wir den Tweet kurz einblenden, und da schreibt Sepp Schellhorn, Rudi Fussi hat in vielem Recht, das muss man einfach sagen. Er hat sich dann bedankt, danke mein Freund. Ist auch eher unangenehm für den Verhandlungspartner, für Andreas Babler, oder nicht?
Quatsch, ich glaube, das müssen die beiden miteinander ausmachen. Wenn sich Sepp und Rudi gern haben, dann ist das gut so, sollen sie miteinander diskutieren, auf Ex, wo auch immer, alles okay.
Dann gibt es aber noch eine weitere Kritik an Andreas Babler aus der SPÖ, nicht aus einem, der SPÖ-Chef werden will, sondern aus der Partei. Und das ist nicht irgendwer, sondern Städtebundpräsident und Leobner SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner. Der hat in der ZIP 2 auf die Frage geantwortet, ob er bei einer Abstimmung Babler oder Fussi wählen würde. Wenn es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, Babler, aber eine dritte Möglichkeit, Zitat, wünschen sich einige, Zitat Ende von Kurt Wallner. Das klingt jetzt nicht nach einem Erdrutschsieg für Babler bei einer solchen Abstimmung.
Schauen Sie, es ist keine Abstimmung bisher geplant, und das soll jetzt nicht eine Sekunde so wirken, als würde ich da herumeiern. Aber ich sage Ihnen ehrlich, wir haben ein Wahlergebnis gehabt bei der Nationalratswahl, das wir zur Kenntnis nehmen. Wir haben kurz darüber gesprochen, über die dramatische Budgetsituation der Republik. Also de facto ist das Budget völlig kaputt. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen, und wir könnten es uns als SPÖ jetzt extrem leicht machen. Wir könnten in die Opposition gehen, könnten diese Debatte führen, die Sie gerade auch angesprochen haben, könnten uns lange mit uns selbst beschäftigen. Aber es geht jetzt in dieser Phase wirklich um die Verantwortung für die Leute in Österreich. Und wir haben gesagt, wir wollen es anders machen. Wir wollen nicht über irgendwelche Ressorts reden, über irgendwelche Posten, sondern wir möchten das aufnehmen, was die Leute uns allen am Wahltag mitgeben haben, nicht nur bei der Nationalratswahl, sondern auch in der Steiermark. Und nehmen wir die Themen her und die Probleme her des Landes, die Leute von uns uns auch erwarten, dass die gelöst werden. Und das ist ganz oben noch immer die Teuerung, dass die Leute das Leben leisten können. Es ist auch ein Drama für unsere Industrie und die Wirtschaft. Der zweite Punkt ist die Frage Sicherheit, Asyl und Migration. Da wird die Politik auch liefern müssen. Und das ist die Frage Gesundheit, Pflege. Da gibt es riesengroße Herausforderungen. Und wir stehen vor der Situation, dass es auch darum geht, jetzt dafür zu kämpfen. Sie kennen die täglichen Meldungen, dass wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen, dass wir für Beschäftigung sorgen. Und das vor dem Hintergrund einer Budgetsituation, wo unter Umständen Kürzungen im Raum stehen. Also die Arbeit dort wartet in dieser Zeit auf uns alle und da macht schon einen Unterschied. Ich habe es Ihnen früher versucht darzustellen, ob die Sozialdemokratie dafür kämpft, dass es sozusagen der breiten Masse der Bevölkerung gut geht, dass die nicht zur Kasse gebeten werden, sondern die jetzt ihren Beitrag leisten, die sich die letzten Jahre auch ordentlich bedient haben. Und das ist unser Zugang. Da wartet viel Arbeit auf uns alle. Und wenn wir in der Lage sind, die großen Probleme, die die Menschen uns mitgeben haben, auch zu lösen, dann werden wir sozusagen auch von der Bevölkerung belohnt werden. Aber Selbstbeschäftigung bringt uns überhaupt nicht weiter in der Situation. Es wartet wirklich viel Arbeit. Da brauchen wir nur vor die Türe gehen und mit den Leuten reden. Es ist eine schwierige Situation für Österreich, wo wir jetzt bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Nur die Österreicher und Österreicherinnen, die wünschen sich ja schon eine stabile Regierung. Und da stellt sich halt schon die Frage, dass wenn es eben dann zu dieser Koalitionsbildung kommt zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos, ob dann eben ein Vizekanzler Andreas Babler dann tatsächlich hier auch regieren kann hindurch, wenn es eben intern diesen Rückhalt nicht gibt und die SPÖ dann vielleicht erst recht, anstatt diese ganzen Themen, die Sie gerade aufgezählt haben, hier anzugehen, eben erst recht mit sich selbst beschäftigt ist.
Die Sorge kann ich Ihnen nehmen. Mhm. Es ist unsere Aufgabe, jetzt gut zu verhandeln und auch intern zu beurteilen, welchen Plan es für Österreich geben könnte. Und Sie können sicher sein, dass unser Ziel jedenfalls ist, auf der einen Seite gute Lösungen zustande zu bringen. Das können wir aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Wir werden alles dafür tun, dass es sozusagen einen guten Vorschlag gibt, der auch vorgelegt wird. Und unser Zugang wäre es, wenn es gelingt, die großen Fragen außer Streit zu stellen, nicht irgendwelche Mini-Kompromisse, die kann niemand brauchen, aber wenn es gelingt, dann miteinander Lösungen zu finden,
dann wollen wir gleich eine ganz große Streitfrage anstellen. Das ist nämlich die Frage nach höheren oder neuen Steuern sogar. Und da hat Andreas Babler im Krone-Interview sogar seine Forderung nach höheren oder neuen Steuern erneuert. Es wird auch, sagt er, auf der Einnahmenseite etwas brauchen bei diesen Budgetproblemen. Und dabei gilt, Zitat, starke Schultern sollen mehr beitragen. Also starke Schultern eigentlich die Reicheren. Aber das wird es bekanntlich nicht spielen mit ÖVP und Neos. Wie geht das dann?
Was ist denn die Alternative? Kürzungen bei der breiten Masse?
Bei den Ausgaben. Ja, das sagt ja auch Kanzler Nehammer. Ausgaben bremsen mit Zero-Based Budgeting. Jedes Mal neu verhandeln. Das ist Punkt 1. Förderungen umstellen, lieber Steuergarantien oder Steuergutschriften. Und Zuwanderung ins Sozialsystem bremsen. Also bei den Ausgaben reduzieren und nicht bei den Einnahmen erhöhen.
Schaut, das ist super, weil diese Ausführungen von Karl Nehammer kennen wir ja seit Monaten. Das sind dieselben Punktationen, die er im Wahlkampf vorgetragen hat, die jetzt weiter immer wieder präsentiert, ausgabenseitig sparen. Was super wäre, wenn der Karl Nehammer einfach ganz konkret dazu sagen würde, wo er die 15 Milliarden Euro dann einsparen möchte. Dann muss er sagen, ob er bei den Förderungen die Familienleistungen meint, ob das der Bereich ist, wo er sparen möchte. Dann wäre es doch super, dass er das, was er immer wieder in Überschriften, in Interviews von sich gibt, dass er einen Zettel mitbringt, dass er den einfach vorlegt. Und ich bin überzeugt, dass man dann bei den Verhandlungen deutlich schneller
vorankommt. Wissen Sie da noch nicht mehr? 10 Tage wurde schon verhandelt.
Ja, aber der Knackpunkt, also das wird die Frage sein, die wir jetzt in diesen Tagen auch diskutieren, dass einfach Karl Nehammer, vielleicht kommt er auch zu Ihnen ins Studio und wird dann auch ganz konkret dazu sagen, wo er meint, dass er die 15 Milliarden Euro so einsparen kann, dass es eben nicht zu Kürzungen bei der breiten Masse kommt. Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern da geht es ja auch um den Wirtschaftsstandort und die Konjunktur, weil wir natürlich alles dafür tun müssen, dass die Kaufkraft erhalten bleibt, dass die Menschen auch investieren, damit die Wirtschaft auch ankurbeln. Mhm. Das ist unser Zugang auch dazu. Aber ich bin extrem froh, um das abzukürzen, wenn Nehammer da ganz tolle Vorschläge hat, wie er ausgabenseitig diese 15 Milliarden auftreibt, bin ich überzeugt, dass er es gerne vorstellen wird und dass er nicht nur so in einen Satz immer wieder mantraartig wiederholt, sondern dass er sicherlich auch jede Menge Inhalte hat. Und wenn die Inhalte gut sind, dann freue ich mich, dann werden wir schnell zu einer guten Lösung für Österreich.
Wenn wir sehen, wie die Verhandlungen laufen.
So ist es. Aber das heißt, das ist auf jeden Fall ein großer Knackpunkt, woran gerade noch diskutiert wird.
Schwierige Situation haben wir mehrmals angesprochen und es wird immer einen Mix brauchen aus einnahmenseitigen und ausgabenseitigen Maßnahmen, die gerecht sein müssen. Das ist Teil dieser Debatte. Wir wollen, dass es zum Beispiel in diesen Sektoren in Österreich, die Milliardenübergewinne jetzt auch in den letzten Jahren hatten, dass die einen fairen Beitrag leisten und nicht die breite Masse der Bevölkerung. Und die Überschriften, dass man ganz allgemein nur irgendwas redet von Ausgaben reduzieren, ich glaube, da wären wir alle dankbar, wenn wir da ein bisschen mehr Substanz hätten und es vielleicht zumindest ein Seiterle einmal gäbe, wo man eine Punktation hat, wo man nachvollziehen kann, wo er in Zukunft sparen möchte.
Herr Kucher, dann sagen wir vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Danke.
Und hier geht's weiter, meine Damen und Herren, natürlich mit dem Duell des Tages. Wir haben gleich Grün und FPÖ bei uns, Michel Raimon und Ursula Stenzel.
Zuvor aber noch eine kurze Pause. Bis gleich. Willkommen zurück nach einer kurzen Pause und willkommen bei unserem Duell hier bei Beide Seiten live. Und wir haben unsere Gäste auch schon bei uns im Studio. Und zwar zu meiner Rechten sitzt hier Ursula Stenzel, ehemalige FPÖ-Politikerin. Vielen Dank für die Zeit.
Schönen guten Abend.
Und zu meiner Linken Michel Raimon, ehemaliger Grünen-Politiker und jetzt noch Mitglied bei den Grünen. Sie sitzen sogar schon richtig von mir.
Herzlich willkommen. Rechts und links. Jetzt sind Ihre beiden Parteien natürlich nicht dabei bei den Koalitionsverhandlungen. Erste Reihe fußfrei, könnte man sagen, aber es wird natürlich verhandelt. Wie sehen Sie denn die beide jeweils die Chancen für diese neue Koalition? 50-50 geistert im Raum herum, kann was werden oder nicht? Wie sehen Sie es?
Also diese Verhandlungen stehen unter einem wirklich schlechten Stern, um es so zu sagen. Erstens einmal ist es eine Trendwende, die durch die Steiermark-Wahl ganz deutlich wurde. Ja? Und die hat natürlich ihre Rückwirkungen auf Wien. Die hat Rückwirkungen auf Wien, weil sich hier erstmals in der Steiermark gezeigt hat, nicht nur, dass ein Landeshauptmann in Griffnähe sozusagen für die FPÖ ist, das erste Mal seit Jahrzehnten ein Landeshauptmann. Das zweite ist, dass sich genau in der Steiermark abzeichnet, eine Möglichkeit, dass man mit allen ins Gespräch kommt, eben auch mit der dortigen SPÖ. Und das ist natürlich ein absolutes Novum. Und das muss natürlich der SPÖ im Bund und der ÖVP im Bund schwer zu denken geben. Das ist einmal Nummer eins. Das zweite ist, dass diese Gespräche insofern unter einem schlechten Stern stehen, als sie klar sehen müssen, dass sie kaum einen Spielraum haben, einen budgetären. Also gut ist verteilen, wird sich schwer ausgehen. Das erhöht die Spannungen innerhalb der Gesprächspartner. Wie man bereits sieht, sind diese Spannungen aufgepoppt. Der NEOS-Verhandler hat sich gleich übergangen gefühlt. Man hat also die Goethe-Verhandlungen gemacht, ohne ihn einzubeziehen. Es ist ein massives Krisenzeichen. Da ist kein Vertrauen zwischen einer Wirtschaftspartei, wenn man so will, und einer liberalen Partei und auch den beiden sozusagen Kleinkoalitionären heute. Drittens ist, glaube ich, diese Art, man hat die Steiermark, man hat, dritter Punkt, die SPÖ ist in einer schweren Sinnkrise durch Fuzzi natürlich, der hier aufmischt und eine neue Rote will und das schwächt Babler noch zusätzlich und auch Nehammer ist nicht der Stärkste, weil der, hat man den Eindruck, wappnet sich schon gegen ein Comeback von Kurz und hat natürlich alles getan, um sozusagen die Schuld mehr oder minder zuzuweisen dem Landeshauptmann, dem bisherigen Fraktionschef der Schwarzen in der Steiermark. Der hat das zurückgewiesen und man hat sich plötzlich auf die Steiermark ÖVP konzentriert, damit man die Dreier-Koalitionsgespräche unter Nehammer, Babler und Meindl-Reisinger nicht gefährdet.
Frau Stenzel, es ist kein Monolog, gut, sondern ein Duell, das muss ja der Herr Raimon auch. Aber ich möchte noch ganz kurz, weil Sie Fuzzi angesprochen haben, den haben Sie tatsächlich gelobt, auch auf Twitter oder jetzt Ex.
Absolut,
Das können wir kurz einmal einblenden, was Sie da geschrieben haben.
Ja. Rudi Fuzzi hat mehr als genug Unterstützungserklärungen, um Babler herauszufordern. Das trifft Babler wie ein Bumerang. Und nun wird getrickst, was das Zeug hält. Der Tragikomödie SPÖ wird ein weiteres Kapitel zugefügt.
Finden Sie es gut, dass Fuzzi die SPÖ übernehmen sollte oder finden Sie einfach nur prinzipiell gut, Hauptsache es scheppert in der SPÖ?
Nein, nicht Hauptsache es scheppert in der SPÖ. Es schreit danach, dass es scheppert in der SPÖ, weil eine derartige Realitätsferne und Verweigerung, wie sie unter den Flügelkämpfen, die bisher schon in der SPÖ stattgefunden haben, kann man ja nicht weiter erfinden. Es ist logisch, dass ein Mensch, ein politisch denkender Mensch, wie der Fuzzi, den ich gut kenne, von verschiedenen Dialogen und Kontroversen, auch hier im Studio, dass der sagt, man muss die SPÖ neu denken, bitte. Ja? Und sie können nicht so tun, als hätte sich nichts geändert. Und man muss auch wirtschaftspolitische Erwägungen heranziehen können. Man muss wissen, wie sich ein mittelständischer Unternehmer fühlt, was man alles verlangen kann oder nicht verlangen kann. Und der hat ja ein Regierungsprogramm vorgelegt. Und was man da jetzt sieht, ist ja bitte ja Katastrophe. Katastrophe. Mhm. Man trickst ihn aus, das ist ja undemokratisch bis ins Letzte.
Sagt Fussi, genau. Frau Stenzel, ich würde jetzt ganz gerne Michel Ramon auch reagieren lassen. Zum einen eben, was sagen Sie zu den Koalitionsverhandlungen? Wird das was? Ja oder nein? Und zum anderen, Rudi Fussi, kann er Babler gefährlich werden?
Also bei den Koalitionsverhandlungen glaube ich, dass sie zum Erfolg verdammt sind. Wie immer das dann genau ausschaut, muss man noch schauen. Ich bin mir nicht so sicher, dass sie es am Schluss zu dritt machen. Wir dürfen nicht vergessen, auf die Stimme genau würde es auch eine Zweierkoalition sich ausgehen.
Man kann das wäre sehr riskant.
Das wäre, naja, man könnte sich zu zweit einigen und dann steht es mit den Neos und mit den Grünen bei jedem Beschluss drüber reden, wer mit an Bord wäre und dann müssen sich die beiden unterbieten, wer ins Match kommt. Also so, das ist
aber
nicht.
Aber ist man da auch ein bisschen beleidigt bei den Grünen? Ist man bei den Grünen auch ein bisschen beleidigt, weil jetzt mit den Neos quasi als dritter Koalitionspartner verhandelt wird und nicht mit den Grünen, die waren ja jetzt in der Regierung mit der ÖVP?
Ja, das hat sich durchaus abgezeichnet in den letzten Monaten. Sie dürfen ja nicht vergessen, in Wien gab es zwei Perioden Rot-Grün und dann hat Michael Ludwig das beendet und die Neos geholt. Wir lernen tatsächlich, dass Umwelt- und Klimaschutz sowohl für die ÖVP als auch für die SPÖ, wenn man so will, das teuerste überhaupt ist. Die verhandeln lieber mit einer FPÖ oder mit Neos, bevor sie Umweltschutz und Klimaschutz verhandeln müssen, dass das inhaltlich für uns ein Problem ist. Und schwierig ist es natürlich ganz klar. Ja, beleidigt ist da die völlig falsche Kategorie. Da ist das der ganze Prozess zu unpersönlich. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass sie zum Erfolg verdammt sind. Ich würde davon ausgehen, wenn sie das nicht schaffen, ist Andreas Babler dann auch nicht mehr SPÖ-Chef und ob Karl Nehammer in einer blau-schwarzen oder blau-türkisen, wie immer das gerade ist, Koalition dann noch da wäre, was soll er machen, den Vizekanzler? Das wird sich auch nicht ausgehen. Also die beiden werden sicher versuchen abzuschließen. Meine Einschätzung wäre auch, dass die Neos das grundsätzlich machen wollen und da dabei sein wollen. Und Beate Meinl-Reisinger ist ja da auch hochprofessionell und hat den Zug. Ich glaube, die schaffen das. Mhm. Die Neos haben natürlich das Problem und den Schockmoment in dem Moment, wo es realistisch wirst und mit diesen Koalitionspartnern auch was hinkriegen musst. Die Kompromisse schmecken nicht. Ja, das haben andere auch schon mitbekommen davor.
Ein flotter Dreier der Verzweiflung. Ich glaube, es ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht, wenn Sie die Verhandlungszusammensetzung der Delegationen gesehen haben. Ich habe das zugeschickt bekommen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie kompliziert das ist. Ja, das wie viele an diesem Prozess beteiligt sind. Und es ist die Quadratur des Kreises. Es ist ein Krampf, nur weil man versucht, hier eben die FPÖ zu umgehen. Soll sein, es gelingt nicht. Ja, in der Steiermark, von der Steiermark her, weht ein anderer Wind und es weht auch der Wind der möglichen Verständigung zwischen Blau und Rot. Warum nicht?
Ja, aber das ist ja nur bei Länderebene. Das ist ja nicht im Bund. Bei Bund ist das ja überhaupt nicht
gegeben. Ja, das ist eine natürlich
kann man nicht so tun, als sein ganzes politisches Leben wird er dafür einsetzen, dass Herbert Kickl nicht in Verantwortung kommt.
Also man kann nicht so tun, als wäre es nicht. Ja? Und einfach, die Steiermark ist ein Vorzeigemodell. Natürlich ist der Bund eine andere Konstellation.
Das strategische Interesse der FPÖ, das zu wiederholen, ist ganz klar. Aber auch wenn man es 30 Mal wiederholt, wird es dann so nicht werden. Wenn die SPÖ die Möglichkeit hat, mit den Schwarzen oder mit Kickl eine Koalition einzugehen, ist das intern überhaupt keine Frage. Die Option gibt es so nicht auf Bundesebene. Und die ÖVP hat nicht den geringsten Grund, einen Vizekanzler anzustreben, statt jetzt in diesen Verhandlungen einen Kanzler anzustreben.
Gut, da gebe ich Ihnen recht. Die ÖVP will immer die erste Geige spielen und nicht die zweite.
Wenn es nur irgendeine Chance für diese Koalitionsvariante jetzt gibt, nicht passieren.
Dann besprechen wir noch ein kurzes Szenario, weil Sie sagen, wenn das scheitern sollte, was ist mit dem Szenario, dass es scheitert? Dann sagt Nehammer, ich bin gescheitert, ich nehme den Hut und trete zurück und es kommt jemand anderer in der ÖVP, der dann Neuwahlen macht und vielleicht Platz 1 erobert. Ich meine, gab es schon mal, dass die ÖVP auf Platz 1 ist?
Wenn das so ist, dann ist es.
Im Moment schaut es nicht danach aus.
Diese Kurzrückkehr-Diskussionen halte ich auch für wahnsinnig ja, schwierig und unrealistisch. Sebastian Kurz ist nicht freiwillig zurückgetreten. Menschen in den Länder-ÖVPs haben ihm gesagt, dass er jetzt zurücktreten muss. Die Rache von ihm bei einer Rückkehr werden sich all diese Landes-ÖVP-Chefs und Chefinnen nicht geben und ihn nicht zurückkommen lassen.
Aber Fakt ist ja, dass jetzt Situation, Kickl ist FPÖ-Chef und mit Kickl wollte ja schon vor der Wahl keiner in eine Koalition. Also was ja vielleicht auch an der Rhetorik liegen könnte, die Kickl an den Tag legt. Er bezeichnet die Menschen bei den Salzburger Festspielen als Inzuchtpartie. Er sagt, Bundeskanzler Karl Nehmer rennt herum wie ein Pfau. Und zum ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sagt er, er sei ein geistiger Einzeller. Würden Sie mit jemandem zusammenarbeiten wollen, der Sie einen geistigen Einzeller nennt?
Das also ist ich ja glaube, in der Konstellation Nehammer-Stocker wird es nicht gehen, ja. Und aber das ist klar, die haben sich da eingebunkert. Die ÖVP hat sich eingebunkert in den Anti-Kickl-Kurs und bitte, das sind vorbei und gegessen, diese Saga. Ja? Kickl kann auch anders, er hat einen interessanten Brief an den Wirtschaftskammerpräsidenten Mahrer geschickt, wo er sehr wohl, sehr konstruktiv offenbar einen Inhalt vermittelt hat. Es gibt ein Wirtschaftsprogramm der FPÖ, wo die ÖVP sagt, es ist abgeschrieben. Nein, wer hat von wem abgeschrieben? Wurscht, es wäre kongruent. Nein, wenn es nicht geht mit der ÖVP, warum nicht da? Am Bund heißt das, wir schlittern hinein in eine sehr labile Situation auf jeden Fall, auch wenn es eine Dreierkoalition bleiben sollte. Und wenn es nur schwarz-rot ist, also wo beide so abgestraft wurden bei den Wahlen, ja, das wäre eine Verhöhnung des Wählers, meiner Ansicht nach, ja, und so wird es auch empfunden. Man darf nicht vergessen, in der Steiermark war das nicht nur ausschlaggebend, aber auch ausschlaggebend. Und es haben erstmals nicht entschlossene, sozusagen Nichtwähler, sehr stark den Kunasek, den Mario Kunasek gewählt, weil er eben ein Politiker ist, der auf die Leute zugeht, umgeht. Ja, das hat man immer gesagt, die FPÖ bleibt bei ihrer Klientel und das ist sie halt und da gewinnt sie. Sie hat aber in der Steiermark erstes Mal weit drüber, ja. Und da kann man das nicht mehr übergehen. Wenn der Bund glaubt, er muss mauern und die SPÖ zerreißt aus dem Grund, weil da gibt es ja auch verschiedene Annäherungen und der Fussi tut noch ein Übriges dazu. Also ich sehe das, ja, wenn es zustande kommt, ist es sicher ein Frust für alle. Dazu kein Geld, nur Schulden. Dazu Inflation, Hochinflation. Dazu bitte Insolvenzen, das ist ja alles sind Vorzeichen, die grauenhaft sind, ja, die auch nicht leichter wären für eine andere Konstellation. Aber mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten, die noch dazu so abgestraft wurden bei der Wahl. Also ich gebe dem keine lange Überlebenschance, sagen wir so, auch wenn es zustande kommt, Herr Reimann, ja.
Ich glaube, eine Sache muss man mal zurückweisen, dass die ÖVP mit Herbert Kickl nicht mag, wegen Rhetorik oder persönlichen Gründen, stimmt schlicht und einfach nicht. Die ÖVP würde wegen selbst solchen Beleidigungen, die sind alle so lange im Geschäft, die stecken das weg. Herbert Kickl war Innenminister. In seiner Zeit als Innenminister ist ein Geheimdienst gestürmt worden, sind Daten offengelegt worden. Es besteht der große Verdacht der anderen europäischen Geheimdienste, dass Daten so an Russland und an Moskau gegangen sind. Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Die ÖVP war zu diesem Zeitpunkt mit ihm in einer Regierung und weiß auch ganz genau, was da abgelaufen ist. Kein Mensch in den letzten 60 Jahren hat diese Republik so gefährdet wie Herbert Kickl und die arbeiten mit dem genau deshalb nicht mehr. Und es ist er als Person, weil er als Innenminister dafür verantwortlich war. Die werden mit ihm nicht mehr arbeiten. Und das ist vollkommen zu Recht. Ja. Niemand hat dieser Republik so gefährdet. Wir kriegen bei Terroranschlägen, vor Terroranschlägen von westlichen Geheimdiensten keine Informationen mehr aus dieser Zeit heraus, weil es um den Infofluss nach Moskau geht. Das gefährdet die Republik und Herbert Kickl ist der Top-Gefährder.
Aber wie erklärt sie sich dann? Nur ganz kurz, kurze Zwischenfrage, weil Sie gesagt haben, Herbert Kickl hat der ÖVP-Wirtschaft diesen Brief geschrieben und gesagt, wie es gut nicht dazu passt. Und in der ÖVP-Wirtschaft gibt es sehr viele Stimmen, die sagen, machen wir doch mal blau.
Das ist natürlich das Geschäft, das er jetzt macht und auch in dem Sinn absolut geschickt macht und sagt der industriellen Vereinigung etc., auch über die Wirtschaftskammer, macht es nicht mit dem linken Babler, sondern mit uns. Die industriellen Vereinigung durchschaut natürlich seine Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik besser, als wenn er im Bierzelt bei Händelhaxen seine sozialpolitischen Reden hält. Dahinter ist es ja keine Politik für Arbeitnehmer und für kleine Unternehmer, sonst wäre ja nicht die industriellen Vereinigung so dafür, in diese Richtung zu drängen. Und das, was da versucht wird, ist letztlich eine Anti-Arbeitnehmerpolitik. Deswegen ist durchaus Interesse bei der Großindustrie, das nochmal zu versuchen. Plus, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, das macht natürlich Druck auf die SPÖ. Und wenn jetzt diese Dreierverhandlungen sind, wird auf Seite der ÖVP alles gemacht werden, um Druck auf die SPÖ zu machen. Also die lassen sich nicht, nur letzter Satz, die lassen sich nicht von Kickl einen Brief schreiben und sagen jetzt, oh, der ist furchtbar uninteressant. Die erzählen jetzt natürlich wochenlang, wie interessant das ist, weil das Druck auf die SPÖ macht.
Ja gut, also das ist, kann ich Ihnen insofern folgen, als das natürlich auch ein politisches Mittel ist, um hier also ein Signal auch Richtung SPÖ und so weiter zu senden. Aber von wegen, also die Geschichte mit dem BVT, erstens, es war ein Staatsanwalt, der diese BVT-Untersuchung letztlich genehmigt hat und getan hat. Zweitens, das BVT, ja, war ein Intrigantenstadel ersten Ranges. Also jeder, der nur halbwegs da hinein gehorcht hat, horchen konnte, hat das mitgekriegt. Es war so, dass eigentlich der Kickl offensichtlich diese Organisation reformieren wollte. Nur seit dem Jahr 45 und seit dem Jahr 55 war das BVT, wenn Sie so wollen, immer unter dem Kuratel ausländischer Geheimdienste wie des amerikanischen und des britischen. Die haben das Sagen gehabt, nie eigentlich die Österreicher. Es ist nichts Neues. Ja? Und es sind ja auch bestimmte Indiskretionen und so weiter über London zurückgespielt worden. Also man kann hier sagen, vielleicht war taktisch manches nicht geschickt, aber dass hier eine Vertrauenskrise bestanden hat zwischen BVT und dem Berner Club, den Sicherheitsdiensten, seit Kickl Innenminister war, das stimmt so nicht, kann ich nicht stehen lassen. Das Vertrauen war schon vorher längst gebrochen zwischen BVT und den westlichen Geheimdiensten. Und Sie haben darauf aufmerksam gemacht, was los ist. Und Sie haben den Tint gegeben und so weiter. Nein, lassen wir das. Er war sicher kein Sicherheitsrisiko. Er wollte, es war hoch an der Zeit, BVT gehört reformiert. Und es ist ja dann auch letztlich eben reformiert worden und heißt jetzt, was weiß ich, sich DSA, DSE oder A. Oder, ja.
Die Frage war ja, warum die ÖVP mit ihm nicht möchte.
Ja, weil Sie haben natürlich viel Kontakt zum BVT gehabt, wissen wir alle. Ja. Das war eine schwarze Schlangengrube, nicht? Mhm. Ja.
Was Sie ja vorher auch angesprochen haben, ist, dass wenn jetzt eben die Grünen nicht mehr in der Regierung sind und prinzipiell einfach nirgendwo mal so wirklich mitbestimmen können, dass das Auswirkungen haben wird auf den Klimaschutz. Was sind da Ihre größten Befürchtungen? Wie wird sich das auswirken, wenn die Grünen eben nicht mehr?
Naja, die größten Befürchtungen sind natürlich, dass Maßnahmen, die es jetzt gegeben haben, komplett zurückgeschraubt werden. Das beginnt beim Klimaticket. Ja, das lässt sich ja auch relativ schnell abschaffen und zurückbauen bis hin, also da redet man noch gar nicht vom nicht weiterverfolgen von Klimapolitik und weiter ausbauen, sondern da reden wir tatsächlich vom Rückbau von Maßnahmen, von Fördermaßnahmen im Heizungsbereich. Das ist durchaus eine Befürchtung, die ich da hätte, plus natürlich weiterer Straßenausbau. Warum ist Wien und die Wiener SPÖ, hat die so ein Problem mit den Grünen, weil es da um den
Straßenausbau.
Genau.
Ja, aber sie tun so, als wäre nichts gewesen. Ich meine, die Grünen stimmen, die Grünen haben verloren bei der EU-Wahl, sie haben verloren bei der Nationalratswahl, sie haben massiv verloren jetzt in der Steiermark. Man kann doch nicht so tun, als nur die anderen seien ewig schuld. Nein, und vielleicht hat man selbst, vielleicht hat ihre Gruppe hier auch Falsches gemacht. Und ich meine vor allem bitte die CO2-Besteuerung, das Ausschütten gießkannenmäßig von Kompensationszahlungen. Die Annäherung überhaupt an klimapolitische Maßnahmen von oben herunter, das ist jetzt schon in der Bundesrepublik Deutschland schiefgegangen, weil man alles mit Subventionen kompensiert hat. Die CO2-Steuer ist eine Katastrophe. Das hat alles die Inflation angeheizt, hat alles, also die Leute frustriert. Irgendwas ist da bei Ihnen auch schiefgegangen, das müssen Sie doch irgendwie mitkriegen.
Kurze Replik noch. Wir sind schon am Ende.
Also wir wissen, dass Regierungsparteien abgestraft wurden. Als wir in die Koalition gegangen sind, habe ich gesagt, also wenn wir die Hälfte bei der nächsten Wahl halten mit diesen Maßnahmen, das ist so bei einer Regierungspartei. Uns hat es nicht zerrissen. Wir haben 5 Jahre regiert. Von der FPÖ ist das eine mutige Aussage, muss ich sagen. Schafft es einmal 2 Jahre. Aber grundsätzlich ist es so, dass sowas tatsächlich ein hoher Preis ist für eine Partei, beim nächsten Mal wieder sein wird und für den Parteien, die da jetzt solche Kompromisse eingehen müssen, wie wir davor gesprochen haben, ist das sehr teuer. Ja, ich verstehe, um den Kreis zu schließen, da auch die Nervosität der NEOS, 10 Jahre lang Bildungspolitik so nach vorne zu stellen und dann in diesem Bereich mit Rot und Schwarz, nämlich mit beiden, zu versuchen, was Modernes hinzukriegen. Ich glaube, da beißt man sowas von auf Granit. Das wird schwierig und ich verstehe den Frust, den die da jetzt haben.
Bei Leicht wird es nicht. Und das sehen wir auch jeden Tag. Michel Raimond, vielen Dank für den Besuch. Ursula Stenzel, danke herzlich.
Danke Ihnen.
Und danke auch an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, fürs Einschalten. Und wir wünschen Ihnen an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Bei uns geht es jetzt weiter.
Mit wild umstritten bei Werner Secker. Andrea Kdolski diskutiert Herbert Scheidner und Sibylle Hamann auch noch. Schönen Abend. Ja.